Lesezeichen. Zuhören, schmunzeln, entdecken, genießen. Wir lesen Geschichten für Sie. Auf ERF Plus.
Der heutige Tag ist für Gertraud Schöpflin ein besonderes Datum. Denn am 18. November 2003 werden sie und ihr Mann Hans-Peter die Adoptiveltern von Schenja, einem Kind aus Weißrussland. Dieser Glückstag wird jedes Jahr gefeiert. Einblick in ihre bewegte Familiengeschichte bekommen Sie hier im Lesezeichen. Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Eine Badewanne voll Glück hat Gertraud Schöpflin ihr Buch genannt. Es ist im Brunnen Verlag erschienen. Als Gertraud und Hans-Peter Schöpflin im Jahr 1990 heiraten, träumen sie von einer großen Familie. Aber die Wiege bleibt viele Jahre leer. Beide leiden unter der ungewollten Kinderlosigkeit. Schließlich ergreifen sie die Initiative und bewerben sich als Adoptiveltern. Nach einiger Wartezeit vertraut ihnen eine junge Mutter ihren neugeborenen Sohn an, den sie Levi nennen. Die frisch gebackenen Eltern sind überglücklich. Weil der Junge nicht als Einzelkind aufwachsen soll, informieren sie sich über eine weitere Adoption. Durch einen Artikel einer christlichen Zeitschrift erfahren sie von einem Verein, der sich für Heimkinder in Weißrussland engagiert. Linda Ewert und ihr Mann haben das Hilfswerk gegründet. Mit Lindas Hilfe knüpfen sie Kontakte zu den Adoptionsbehörden in Belarus, früher auch Weißrussland genannt. In einem Minsker Kinderheim wird ihnen Schenja vorgestellt. Mit 10 Monaten hat ihn seine Mutter abgegeben und sich danach nie wieder gemeldet. Der zurückhaltende Junge gewinnt das Herz seiner zukünftigen Adoptiveltern. Die müssen sich aber noch gedulden, denn die Behörden in dem osteuropäischen Land lassen sich Zeit. Erst Monate später können Gertraud und Hans-Peter Schöpflin den inzwischen 3-jährigen Schenja abholen. Gemeinsam mit ihrem 5-jährigen Sohn Levi reisen sie nach Belarus. Bis die Adoption rechtskräftig ist, leben sie in der Wohnung von Christen vor Ort. Die russisch sprechende Linda ist an ihrer Seite. Gertraud Schöpflin liest nun wieder selbst aus ihrem Buch »Eine Badewanne voll Glück«. Hinter dem Titel steckt die folgende Geschichte.
Was soll man mit 2 aufgeweckten Kindern nach dem Mittagsschlaf machen, wenn nachmittags die Sonne untergeht und der nahe Park im Dunkeln liegt? Wir stecken sie in die Badewanne. Schon am ersten Tag geht hier bei Schenja die Sonne auf. Er strahlt über das ganze Gesicht, als wir ihn darin mit Levi sitzen lassen. Im Kinderheim werden die Kleinen nacheinander nur kurz durch die Wanne geschleust, erklärt uns Linda den Grund seiner Freude. Da dürfen die Kinder nie im Wasser spielen. Dafür ist einfach keine Zeit. Zufrieden befüllen die Brüder die kleinen bunten Becher, schieben die Plastikentchen hin und her und schrubben die Fliesen mit Waschlappen. Ein heller und ein dunkler Haarschopf in absoluter Harmonie. Kein Streit, keine Kommunikationsprobleme und bitte kein Ende. Es ist eine Badewanne voll Glück. Leise stehe ich dabei und kann mich nicht satt daran sehen. Immer noch kann ich es kaum fassen. Ich habe 2 Kinder. In einem dieser überirdischen Augenblicke im Bad wird die Idee geboren. Sollte ich jemals ein Buch darüber schreiben, so gelobe ich mir, dann nenne ich es eine Badewanne voll Glück. Bald gibt es auch Momente, in denen wir unsicher und herausgefordert sind. Was soll ich kochen? Linda empfiehlt Haferbrei. Etwas anderes kennt Schenja kaum aus dem Heim. Ich muss mir erst einmal zeigen lassen, wie man das zubereitet. Jeden Abend ist unser Kleiner so aufgedreht, dass er im Bett herumturnt. Wir hören ihn plappern und nesteln. »Linda, was heißt Schlaf jetzt?«, frage ich unsere Übersetzerin. Wir versuchen, die Worte nachzusprechen und üben, damit es überzeugend klingt. Kaum öffnet einer von uns jedoch die Türe, liegt Xenia perfekt schlafend in den Kissen. Sind wir weg, wird er wieder munter. »Der kleine Schauspieler!« Wir lachen. Es ist nicht die einzige Überlebensstrategie, die er im Kinderheim gelernt hat. Am zweiten Tag stürzt Xenia im Wohnzimmer und fällt mit dem Kopf auf einen Legostein. Sofort schwillt eine wüste Beule an seiner hellen Stirn an. Sie wird nicht die letzte sein. Auf vielen Fotos im Familienalbum hat er Beulen oder ein blaues Auge. Unser Kind läuft in den ersten Monaten unseres gemeinsamen Lebens gegen unzählige Laternenpfähle und Hindernisse, weil ihm das Gespür für sich und seine Umgebung fehlt. Schon im Kinderheim war uns aufgefallen, dass er keinerlei Schmerz zu empfinden schien, wenn er stürzte. Er stand klaglos auf und rannte weiter. Mit unseren Versuchen, ihn zu trösten, konnte er nichts anfangen. Erst später bei einem Seminar erfahren wir davon, dass sich Selbstwahrnehmung nur entwickeln kann, wenn ein kleiner Mensch in den frühen Jahren seines Lebens eine angemessene Beachtung und Zuwendung erlebt. Lange hatte unser Sohn kein Empfinden, ob es ihm zu warm oder kalt war. Doch in den ersten Tagen in Minsk ahnen wir nichts davon. Bei unserem ersten Einkauf will sich Xenia in dem gut beheizten Supermarkt die Mütze nicht ausziehen lassen. Er hält sie mit beiden Händen fest, als ich ihm die Schleife aufbinde. Was nun? Hilflos schaue ich zu Linda. Draußen ist es bitterkalt. Er könnte nachher frieren. Was soll ich tun? Ihr seid jetzt die Eltern. Entscheide als Mutter, rät sie mir. Ich setze mich durch und ziehe ihm die Mütze trotz Protest vom Kopf. Heute bereue ich meine Ungeduld. Ich würde anders entscheiden. Warum war ich damals nicht gelassener? Einfach entspannter. Warum? Noch viele meiner Handlungsweisen werde ich in den nächsten Jahren in Frage stellen. War es richtig, Xenia an einen neuen Rufnamen zu gewöhnen? Lange Zeit war ich mir unsicher. Das deutsche Standesamt hatte uns aufgefordert, ihm einen Namen mit eindeutig erkennbarem Geschlecht zu geben. Xenia war in dieser Hinsicht unbrauchbar, da es im Russischen auch für weibliche Abkürzungen benutzt wird. Am Anfang sagten wir Xenia Josia zu ihm, bis Xenia in Vergessenheit geriet. Vielleicht würde ich auch das heute anders machen. Gewöhnen Sie das Kind nicht an einen neuen Rufnamen, hatte uns die Sozialarbeiterin vom Landesjugendamt im Vorfeld geraten. Es ist das Einzige, was es aus seinem alten Leben mitbringt. Es ist seine Identität. Heute denke ich, sie hatte recht. Damals war es mir wichtiger, ihm eine neue Identität als Kind unserer Familie zu geben. Zum Glück sieht mein Sohn das Thema heute gelassen. »Sollen wir wieder Xenia zu dir sagen?«, fragte ich ihn als Teenager reumütig. »Ist schon okay«, meinte er und winkte ab. »Bei Xenia fragt sich ja jeder, wo ich herkomme.« Und das wollte er auf keinen Fall. Seine Herkunft und Geschichte erkennbar vor sich hertragen. »Dann doch lieber Josia.« Allerdings, so ergänzt er, hätte er lieber Leon geheißen. Das wäre unauffälliger gewesen.
In Deutschland beginnt für Schenja, der nun Josia heißt, ein neues Leben. Vor allem muss er Deutsch lernen. Seine Mutter, eine ausgebildete Lehrerin, und die verschiedensten Förderprogramme helfen ihm, heimisch zu werden. Sein bester Lehrer ist allerdings sein älterer Bruder Levi. Josia taut auf. Aus dem schüchternen Heimkind wird ein lebenslustiger Racker. Die Schöpflins gehen davon aus, dass ihre Familie nun komplett ist. Es kommt anders. Als Gertraud eine Frauenarztpraxis besucht, teilt ihr die Arzthelferin eine überraschende Nachricht mit.
Sie lächelt mich an und wiederholt leise ihren Satz. Das Ergebnis ist positiv. Ich starre sie ungläubig an. Sie sind schwanger. Ich kann es nicht glauben. Ich will es nicht glauben. Zu groß ist die Angst, dass es nicht wahr ist, was ich höre. Dass ich nur träume und wieder enttäuscht erwache. Ist das auch ganz sicher? Ganz sicher. Sie zeigt verstohlen auf das Ergebnis des Schwangerschaftstests, das hinter ihrer Theke verborgen ist. Unsere Tests sind sehr zuverlässig. Entschuldigen Sie, dass ich frage, stottere ich. Aber wir versuchen es seit 15 Jahren. Wollen Sie die Ärztin sprechen? Ich will. Auch sie bestätigt mir das Unglaubliche. In mir wächst ein Kind. Einfach so, ohne medizinische Nachhilfe. Auf natürlichem Wege entstanden. Und dabei hat der Vater das zulässige Höchstalter für die Vermittlung eines Babys von Amts wegen längst überschritten. Ich sehe das kleine Herz klopfen. Und meines klopft mit, als ich das unförmige Etwas im Ultraschall betrachte. 1,4 Millimeter ist es groß. Als Beweis für meinen Mann lässt die Frauenärztin ein Foto aus dem Drucker. Natürlich schwarz in grauschwarz. Ein Rätselbild wie immer. Die Ärztin heftet es in ein kleines blaues Buch und gibt es mir. Ein paar Wochen zuvor hatte ich den Koffer für den Sommerurlaub in Frankreich gepackt. Dabei war mir ein letztes Packungsheftchen mit Folsäure-Tabletten in die Hände gefallen. Jahrelang hatte ich sie genommen, damit mein Körper für den Fall einer Schwangerschaft optimal gerüstet wäre. Nun war ich als glückliche Mutter von zwei süßen Jungen an einem Punkt, an dem ich damit abschließen wollte. Ich wollte mich nicht länger mit der Hoffnung plagen. Ich war über meinem Kinderwunsch zur Ruhe gekommen. Schenja lebte bereits seit über 2 Jahren bei uns und war längst unser Josia geworden. Die nehme ich noch, sagte ich innerlich zu Gott und steckte die Tabletten in den Kulturbeutel. Das ist deine letzte Chance. Er hat sie genutzt. Während wir im Schlafzimmer des Ferienhäuschens dem Klang der Wellen lauschten, tat er sein Wunder. Es war einer unserer schönsten Sommerurlaube an der französischen Mittelmeerküste. Der blaue Himmel gehörte zum Servicepaket. Die Kinder fingen am Strand kleine Krebse und Fische, bauten Burgen und Häfen. Und ich tat nichts anderes, als ihnen dabei zuzusehen. Wir waren einfach dankbar. Nur eine kleine Frage nagte manchmal in einer hinteren Ecke meines Herzens. Wie hätten wohl unsere leiblichen Kinder ausgesehen? Ich liebte meine angenommenen Söhne und wollte sie um nichts in der Welt eintauschen. Ja, der Alltag ließ uns vergessen, dass sie nicht in meinem Bauch gewachsen waren. Ich musste mich bewusst an diese Tatsache erinnern. Aber die Neugier blieb in stillen Stunden die leise Sehnsucht. In solchen Momenten war es mir, als ob ein Gedanke wie ein zarter Schmetterling durch mein Herz flatterte. Für jedes adoptierte Kind will ich dir ein leibliches geben. Ich hielt es für einen Schmetterling, nicht unbedingt für das Flüstern des Heiligen Geistes. Ich wollte es Gott bis ans Ende meiner Tage zutrauen, dass er uns ein leibliches Kind geben könnte. Aber ich wartete nicht mehr darauf. So wie es war, war es gut. Völlig überwältigt gehe ich nach dem Besuch bei der Frauenärztin aus der Praxis. In meinen Händen das kleine blaue Buch. Immer wieder lese ich ungläubig und glücklich, was darauf steht. Mutterpass. Spätgebärende, hat die Ärztin darin angekreuzt. Ich schmunzle. Dafür kann ich nun wirklich nichts, denke ich, dass ich inzwischen 36 Jahre alt bin. An uns hat es nicht gelegen. Wir hatten uns frühzeitig bemüht. Zu Hause stürze ich ans Telefon. Komm heim, ich muss dir etwas sagen. Mein Mann nimmt die Nachricht nach Feierabend gefasst auf. Ich dachte mir schon, dass etwas Besonderes ist, weil du es mir am Telefon nicht sagen wolltest. Er lächelt versonnen. Wie können Männer nur so cool bleiben? Der Mutterpass bekam einen Ehrenplatz auf meinem Nachttisch. Am liebsten hätte ich ihn vor mir hergetragen. Doch vorerst sagten wir es nur ein paar wenigen vertrauten Menschen.
Nach einer nicht ganz einfachen Schwangerschaft erblickt Isaak das Licht der Welt. Eines Tages fragen die beiden älteren Söhne die Mutter, wann bringen wir Isaak ins Kinderheim? Als Gertraud entsetzt abwehrt, wollen die beiden Knirpse wissen, warum denn nicht? Wie können wir ihn denn sonst von dort abholen? Tja, so die Logik der 5- und 7-jährigen Adoptivsöhne, die es eben nicht anders kannten. Mit 3 Kindern muss ein größeres Familienauto her. Beim Kauf des neuen Fahrzeugs ahnt Hans-Peter Schöpflin noch nicht, dass der 5-Sitzer bald zu klein sein wird. Denn bereits nach 9 Monaten ist Gertraud erneut schwanger. Wegen vorzeitiger Wehen muss sie monatelang liegen. Sehr herausfordernd mit 3 kleinen Kindern. Eine Haushaltshilfe greift ihnen unter die Arme. Schließlich wird Elia geboren. Nun ist die 6-köpfige Familie vollzählig. Aber nicht alles ist rosarot.
Aktenzeichen XY ungelöst. Wir hätten viele Jahre ganze Bände nach dem Motto füllen können. Kaum waren unsere 4 ersehnten und erkämpften Wunschkinder um unseren Tisch versammelt, unterwanderte die Eifersucht unseren Traum von der harmonischen Großfamilie. Täglich fanden sich zerstörte Dinge im Haus. Die Wahrheit war nicht feststellbar. Das Gefühl, belogen oder bestohlen zu werden, hinterließ einen bitteren Nachgeschmack. Es verschwanden Süßigkeiten und Geld, aber auch Konservendosen, die leer gelöffelt in dunklen Ecken muffelten. Doch der Täter blieb ein Phantom. Ich stieg in die Dusche und kam heraus. Ein Schnitt war in meinem Pullover. Ich deckte den Tisch. Jemand hatte die Tischdecke mit einem Loch verziert. Ich schlüpfte in meine Schuhe. Ein Teppichmesser hatte seine Spuren hinterlassen. Das gleiche Werkzeug hatte bereits der Babypuppe 2 Tage zuvor den Kopf gespalten. Das Auto war zerkratzt, die Tische sowieso, die Fensterrahmen ebenfalls. Wir sammelten fieberhaft alle Scheren und Messer im Haus ein, schlossen alle spitzen Gegenstände und Wertsachen weg. Schließlich begannen wir, ganze Zimmer abzuschließen und wehrten uns gleichzeitig gegen das Gefühl, nicht sicher im eigenen Haus zu sein. Sämtliche Dinge, die den Kleinen zugeordnet waren, wurden Zielscheibe der heimlichen Zerstörungswut. Der Hochstuhl war genauso aufgeschlitzt wie der Kinderwagen. 2-mal bezogen wir die Auflage des Wickeltisches über der Badewanne neu. Dann gaben wir auf und legten ein Handtuch darauf. Etliche Babykleider waren mit kleinen Schnitten durchlöchert. 1-mal hatte ich ein paar T-Shirts neu bestellt. Kaum hatte ich sie ausgepackt, fand ich sie einen Moment später zerschnitten. Es war, als wollte mich jemand in den Wahnsinn treiben. Unser Alltag hatte sich in einen Horrortrip verwandelt. Ich fühlte mich wie in einer Geisterbahn. Ich wusste nie, was mich um die nächste Ecke an Schrecken erwartete. Wir fühlten uns hilflos und ohnmächtig. Keiner konnte uns einen Rat geben, wie wir als Eltern auf die Vorfälle reagieren sollten. Also versuchten wir alles Mögliche. Wir befragten endlos die beiden Hauptverdächtigen, setzten sie unter Druck in der Hoffnung, sie würden gestehen. Der Fernseher geht erst wieder an, wenn. Nutella gibt es erst wieder, wenn. Vergeblich. Unsere erpressten Geständnisse erwiesen sich immer wieder sogar als falsch. Wir wurden solcher Drohungen müde. Und unsere Kinder auch. Dann war ich's halt, sagte Josiah oft, damit der Fernseher wieder lief. Erst Jahre später konnten wir klären, wie oft er sich die Schuld von seinem eifersüchtigen Bruder in die Schuhe hatte schieben lassen. Das mit der leeren Parfümflasche, das war ich, beichtete Levi im Alter von 17 Jahren die Ursache einer mehrtägigen Duftwolke im Badezimmer. Ein volles Fläschchen war dabei verdunstet. Vor Gericht wäre der Vorfall wohl verjährt gewesen. Die Konsequenzen getragen hatte damals Josiah. »Wenn du es verrätst, dann spucke ich auf die Treppe und sage, dass du es warst.« Mit Sätzen dieser Art machte der große Bruder den kleineren oft gefügig. Doch wir ahnten nichts von den Machtspielen unter den Geschwistern. Wir versuchten es zunächst auf liebevolle Art, redeten den Kindern ins Gewissen, setzten die beiden abwechselnd auf den blauen Stuhl vor der Glastür, in der Hoffnung, sie würden eine gute Entscheidung treffen. Doch die Tipps der Erziehungsprogramme für Familien liefen ins Leere. Wir ließen die Regeln aufschreiben wie Strafarbeiten in der Schule. Es produzierte nur Frust statt Frucht. Ich griff zu vorsintflutlichen Methoden, schimpfte, schrie und tobte. Erfolglos. Irgendwann vereinbarte ich mit meinem Mann, mich aus dem Geschehen zu ziehen, falls ich drohte, die Beherrschung zu verlieren. Er schob mich mehrmals aus dem Zimmer. In seltenen Fällen wendeten wir die Vereinbarung auch umgekehrt an. Meist war ich froh, Hans-Peter mit seiner besonnenen Art an meiner Seite zu haben, wenn er da war. Oftmals war ich mitten im Chaos mit den vier Kindern allein. Da sein Arbeitgeber ihn in jener Zeit noch an einem anderen Standort brauchte, war er zusätzlich viele Stunden abwesend. Manchmal übernachtete er sogar auswärts. Ein Psychologe riet mir, alle Untaten meiner älteren Söhne zu ignorieren. Das war für mich die schlechteste Methode. Ich meinte damals, vor Wut explodieren zu müssen und bekam Bauchschmerzen. Inzwischen allerdings behelfe ich mir übrigens öfter mit dieser Strategie. Ich jage nicht mehr jeder Schieflage hinterher. Irgendwann erkannte ich beim Lesen der Bibel, dass es nicht mein Job ist, Menschen von ihren Sünden zu überführen. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Als mir das klar wurde, begann ich gelassener zu werden. Im Ernstfall drücke ich zwar in Worten aus, dass mich eine Sache verletzt hat, aber ich betätige mich nicht mehr als Kriminalkommissarin. Ich gebe die schwierigen Fälle ab an meinen himmlischen Anwalt. Viele hat er schon erfolgreich für mich gelöst. Manchmal versuchte ich auch, all die Vorfälle aufzuschreiben, die sich Tag für Tag ereigneten, um sie zu verarbeiten. Doch immer wieder warf ich die Aufzeichnungen weg, da mich die Sündenregister emotional ins Tiefkühlfach zogen. Stück für Stück begannen die Ereignisse, meine liebevollen Gefühle für meine Kinder einzufrieren. Vor allem gegenüber meinem zweitältesten Sohn Josiah, der mir der Haupttäter zu sein schien. »Du machst das Kind kaputt«, warnte mich meine Mutter einmal, als sie mitbekam, wie es bei uns in der Familie zuging. Ich war verzweifelt. Schuldgefühle plagten mich. Ich hatte das Kind nicht adoptiert, um es erneut zu traumatisieren. Doch ich fühlte mich gelähmt in meiner Mutterliebe. Ich empfand nichts mehr für ihn. Es war ein furchtbarer Zustand. Hans-Peter versank in seiner Arbeit und zog sich auch daheim mehr und mehr in sein Büro zurück. Wir verloren uns als Ehepaar in dieser Elternzeit immer mehr aus den Augen. Auch ich hatte mein Schneckenhaus und klammerte mich an mein Stillkind, das ich über 2 Jahre gar nicht mehr entwöhnen lassen wollte. Längst hatte Elia seine Marktlücke entdeckt. Bereits als Baby war er tagsüber völlig anspruchslos gewesen. Bis zu 6 Stunden konnte er mitten im Trubel schlafen. Wenn er wach war, saß er zufrieden in seiner Babywippe, brabbelte und sah dem bunten Treiben zu. Darüber vergaß er in den ersten 8 Monaten sogar, sich drehen zu lernen. Wozu auch sich anstrengen? Es war ja auch so genug Unterhaltung geboten. Nachts jedoch beanspruchte er den Mama-Service für sich. Alle 1 bis 2 Stunden war er ein treuer Kunde. Ich staunte, mit wie wenig Schlaf man überleben kann. Mit der Zeit spürte ich jedoch, wie sich mein innerer Akku leerte. Hinzu kam, dass ich seit der Schwangerschaft im Liegen nicht mehr ohne Schmerzen sitzen konnte, geschweige denn Fahrradfahren oder Ähnliches. Etliche meiner Muskeln hatten sich während der 4-monatigen Liegezeit in Luft aufgelöst. Ich beantragte eine Mutter-Kind-Kur in einer christlich ausgerichteten Klinik.
Was Gertraud Schöpflin in der Krise geholfen hat, das hören Sie morgen im Lesezeichen. Dann liest die Autorin wieder aus ihrem Buch Eine Badewanne voll Glück. Keine rundum harmonische Familiengeschichte. Ehrlich erzählt Gertraud Schöpflin von ihren Herausforderungen und offenen Fragen. Sie tut das im Einverständnis mit ihren 4 Kindern. Ihre Schätze, wie sie ihre Söhne nennt, sind am Ende des Buches auch abgebildet. Eine Badewanne voll Glück ist im Brunnen Verlag erschienen, hat rund 170 Seiten und kostet 15 Euro. Das Buch ist in unserem Online-Shop erhältlich. Alle Infos zur Sendung, auch ein Gespräch mit der Autorin, finden Sie auf erf.de/lesezeichen. Die abschließende Lesung sollten Sie nicht verpassen. Also, wenn Sie mögen, bis morgen um die gleiche Zeit. Tschüss, sagt Simone Nickel.